Deutschlandfunk Kultur Literatur.
35 Jahre lang bis 1989 wurde Bulgarien vom Moskau-treuen Parteiführer Todor Živkov geleitet. Und auch danach änderte sich zunächst wenig. Die ersten freien Wahlen seit 1946 gewann 1990 die einstige KP, jetzt Sozialistische Partei. Und noch immer sind manche der alten Kader in Amt und Würden. Wie aber war es vorher in der Zeit des Kommunismus, die offenbar noch immer sehr präsent ist? Davon erzählen einige bulgarische Romane.
Now we are, what to say, on the top of the mausoleum.
Jetzt stehen wir dort, wo einst das Mausoleum stand.
Das Mausoleum für den Führer der Kommunistischen Partei Bulgariens, Georgi Dimitrov, wurde 1952 nach dem Vorbild des Lenin-Mausoleums in Moskau erbaut. Es diente im Zentrum von Sofia demselben Zweck, dem Personenkult. In Sofia galt er einem Mann, der weit über die Grenzen des Landes bekannt war.
Ich verteidige meine eigene politische und revolutionäre Ehre.
Dimitrov hatte sich 1933 erfolgreich vor Gericht gegen die Anklage der Nationalsozialisten verteidigt, den Berliner Reichstag in Brand gesetzt zu haben.
If you are living in some of the districts like Mladost or Druzhba at the end of Sofia,
wenn du in Sofias Außenbezirken Mladov oder Druzhba lebst, ein Taxi bestellst und den Fahrer bittest, vor der Nationalgalerie zu halten, dann wird er zurückfragen, wo ist das? Das ist mir selbst passiert. Und ich habe geantwortet, na, beim Mausoleum. Ach so, sagen Sie das doch gleich, sagte der Taxifahrer. Denn jeder kennt das Mausoleum, obwohl es seit 20 Jahren nicht mehr existiert.
Everybody knows where is the mausoleum, even it doesn't exist for 20 years.
Wie dem Schriftsteller Georgi Gospodinov ist es schon vielen Bulgaren ergangen. Obwohl der strenge, flache Kubus, in dem Schulklassen, Delegationen und Abordnungen an der Mumie von Georgi Dimitrov vorbeidefilierten, 1999 abgerissen wurde. Nicht anders verhält es sich mit dem Sozialismus. Er endete auch in Bulgarien 1990, wie in fast ganz Europa, ist aber immer noch präsent.
Dimitrov.
Putz in der ruhigsten Baracke des Sozialismus. Bulgarische Romane über den Kommunismus. Von Jörg Plath.
Dem Sozialismus ist in der bulgarischen Hauptstadt ein eigenes, sonderbares Museum gewidmet. Man hat es allerdings an die Peripherie der Stadt verbannt, gleich neben die Kfz-Zulassungsstelle in das Parterre eines Bürohochhauses. Die zahlreichen Skulpturen des Museums, monumentale von Marx, Engels und Lenin, kleinere von lokalen Größen, Proletariern, Helden des Volkes, sind im Garten abgestellt wie eine groteske Installation. Jegliche Informationen zu Sujets, Künstlern und früheren Standorten fehlen. In einem kargen Raum hängen teilweise eindrucksvolle Gemälde, gerade mal mit Künstlernamen, Titel und Jahr versehen. Im Kassenraum werden sozialistische Propagandafilme gezeigt, jedoch nur solche aus den Jahren bis etwa 1955, meist mit Georgi Dimitrov, bevor er in das Mausoleum umzog. Der Sozialismus, den das Museum präsentiert, scheint keine Verbindung zum Bulgarien der Gegenwart zu haben.
Die Ereignisse damals und die persönlichen Erlebnisse der Menschen sind äußerst wichtig für den Zustand der bulgarischen Gesellschaft heute. Sie sind der Grund für viele große moralische Probleme unserer Gesellschaft. Probleme mit der Macht, der Gerechtigkeit, dem Umgang mit den Verbrechen von damals. Das ist natürlich nicht nur für Bulgarien wichtig, das sind universelle Fragen.
Angel Igov ist einer der drei bulgarischen und ins Deutsche übersetzten Schriftsteller, die Romane über das Leben im Sozialismus geschrieben haben. Die anderen sind Georgi Tenev und Alek Popov. Natürlich spielt die Zeit hinter dem Eisernen Vorhang in vielen weiteren Büchern eine Rolle, auch bei dem vielleicht bekanntesten Schriftsteller Bulgariens, Georgi Gospodinov, der 2023 den International Booker Prize für den Roman Zeitzuflucht erhielt. Aber Igovs, Tenevs und Popovs Romane spielen im Sozialismus.
Der Kommunismus ist, wie soll ich es sagen, Teil meines Lebens. Unmittelbar erlebt habe ich ihn bis zu meinem 24. Lebensjahr. Danach ist er die Grundlage all dessen, was folgte. Und man arbeitet mit dem Material, das man kennt.
Alek Popov, 1966 geboren, hat die längste Zeit im Kommunismus gelebt. Georgi Tenev wurde 3 Jahre später, 1969, Angel Igov 1981 geboren. Tenev erzählt vom nicht abzuschüttelnden Erbe der Parteiherrschaft, vom Fortleben des Sozialismus in den Bulgaren bis heute. Igov schildert die mörderischen Schauprozesse nach dem Einmarsch der Roten Armee 1944. Und Popov macht den kommunistischen Partisanenmythos lächerlich.
Humor ist eine Defizitware in der gegenwärtigen bulgarischen Literatur und auch in der Weltliteratur. Ich meine nicht den flachen Humor, sondern große humoristische Kunst. Das Schwierigste ist, meiner Meinung nach, tragische Ereignisse durch das Prisma der Absurdität darzustellen. Sie so als inakzeptabel zu zeigen, wie es etwa Roberto Benigni tut in seinem Film Das Leben ist schön, der in bemerkenswerter Weise Schreckliches mit Hilfe des Humors darstellt.
Alek Popov kann wahrscheinlich gar nicht anders erzählen. Sein sehr erfolgreicher Roman Mission London aus dem Jahr 2001 schildert seltsame Ereignisse in der Botschaft Bulgariens im Vereinigten Königreich. Der Vorgänger des neuen Botschafters will nicht zurück nach Bulgarien und mimt den Dissidenten. In der Kühltruhe lagern Enten mit russischen Spionagesendern. Die Putzfrau ist längst tot, führt aber ein Doppelleben. Popov war einige Jahre Kulturattaché in der Londoner Botschaft.
Ein Jahr nach Erscheinen des Buches gab es in London einen Pen-Kongress, den ich mit Kollegen besuchte. Und wir sollten in der Botschaft übernachten. An der Tür fragte ein Beamter: Wer von euch ist Popov? Ich? Du darfst hier nicht rein.
Den einstigen Diplomaten sieht man Popov nicht an. Der kompakte Mann mit dem quadratischen Gesicht ist ein gewitzter Geschichtenerzähler. Inzwischen diene Mission London, Popov lächelt genüsslich, als Einführungswerk für angehende Diplomaten.
Mit der Zeit hat es einen Status als Klassiker auch unter Diplomaten erlangt, die nach Bulgarien kommen, besonders aus den Balkanländern. Sie informieren sich mit dem Roman über die Umstände, unter denen sie arbeiten werden.
Den heldenhaften Partisanenmythos nimmt sich Popov in Die Schwestern Pahlavi vor. In der deutschen Übersetzung trägt der Roman den schönen Märchentitel Schneeweißchen und Partisanenrot. Popovs wackere Kämpfer sind in Moskau auf jede feige Hinterlist der Faschisten vorbereitet worden, nicht jedoch auf gleich 2 hübsche und bourgeoise Überläuferinnen. Die wackeren Kämpfer verkürzen ihre Namen, wie es Penäler tun. Aus dem Tarnnamen Sargnagel des Kapitalismus wird Nagel. Der Totengräber des Kapitalismus heißt Gräber. Dass sich die Elevinnen für den antifaschistischen Kampf Monika und Gabriela als Tarnnamen gewählt haben, lässt Nagel, Gräber und den anderen Herren erst einmal die Kinnlade herunterfallen. Beißender Mundgeruch ist einer ihrer stärksten Nahkampfwaffen, sodass Monika und Gabriela Abstand suchen. Dann heißen die Partisanen sie mit klebrigem Brot, Speck und einer Zwiebel willkommen. Ach, wie schmackhaft ist das Essen des einfachen Volkes. Bis sich eines der Mädchen an die Stirn schlägt.
Aber wir haben doch Sandwiches. Sie öffneten ihre Rucksäcke und holten einige Pakete heraus, eingewickelt in feine rosa Servietten, die mit Osterhasen bedruckt waren. Sie packten sie aus und boten den Genossen an, sich zu bedienen. Die Sandwiches waren klein, dreieckig, sorgfältig nach englischem Vorbild angefertigt. Die obere Scheibe war Weißbrot, die untere Schwarzbrot. Zwischen ihnen lag ein grünes Salatblatt, eine saure Gurke, Schinken oder ungarische Salami, bestrichen mit bayerischem Senf und mit einer Scheibe Hartkäse mit Löchern belegt. Es gab auch welche mit Roastbeef und Meerrettich. Um nicht auseinanderzufallen, wurde jedes Sandwich durch einen Zahnstocher zusammengehalten. »Was ist denn das?« rief der Gräber aus, als er vorsichtig den Zahnstocher entfernte und zwischen die Brotscheiben hineinsah. »Das ist Emmentaler«, erklärte Monika verlegen. Tichon steckte sich sofort ein ganzes Sandwich in den Mund, verschluckte sich aber an dem Zahnstocher.
Bald darauf teilen sich die beiden Partisanenschülerinnen mit der einzigen Frau des Kampftrupps das letzte Leckerli aus behüteten Zeiten, ein Karamellbonbon. Der ungewohnte Luxus verführt die hartleibige Partisanin zu einem Kuss unter Frauen. Ein bourgeois, dekadenter Ausrutscher, der sie zutiefst beschämt. Der Erotik lässt Popov überhaupt gern die Zügel schießen. Monika und Gabriela steigen aus hygienischen Erwägungen nackt in einen See und können sich vor den zahlreichen Wasserschlangen mit knapper Not auf eine kleine Insel retten. Die Partisanen nutzen die Gelegenheit zum ausgiebigen Gaffen, bevor sie zur Hilfe eilen. Popovs jugendfreies, eher jugendlich kicherndes Erzählen verkleinert die kommunistischen Heldengesänge nicht selten zum Teenie-Witz mit Erröten. Nach verschlungenen Begebenheiten begegnen sich die Schwestern in London wieder. Die eine als Ehefrau eines Briten, die andere als Agentin des stalinistischen bulgarischen Geheimdienstes. Die Fortsetzung von Schneeweißchen und Partisanenrot mit dem Titel Die Palavevi-Schwestern auf dem Weg in die neue Welt ist noch nicht ins Deutsche übersetzt. Doch beide Bücher sind in Bulgarien verfilmt worden.
Als ich anfing, den Roman Parteipalast zu schreiben, hatte ich ein Motiv. In der Literatur des ausgehenden 20. und beginnenden 21. Jahrhunderts herrschte nämlich der Trend vor, den späten Sozialismus zu kritisieren. Im Zentrum stand seine Verurteilung, das war ja auch gerechtfertigt. Aber Literatur hat eine essentielle Funktion, einen Skandal hervorzurufen, dem Bösen eine Stimme zu geben. Das hat mir gefehlt. Die Stimme des Schuldigen, des Verurteilten, des Bösen, auf den alle mit dem Finger zeigen.
Der schlanke, nervöse Georgi Tenev schreibt auch Drehbücher sowie Theaterstücke und hat mehrere Jahre eine Literatursendung im Fernsehen moderiert. Der Roman Parteipalast erschien 2006.
Ich wollte, dass das Buch der Political Correctness die Zunge rausstreckt. Damals war schon viel Zeit seit dem Mauerfall vergangen und ich sah Menschen im Alter von 25 bis 60 Jahren aus unterschiedlichen Schichten, die alle gegen den Sozialismus waren. Aber keiner wollte Verantwortung übernehmen für das, was damals geschehen ist oder auch nicht geschehen. Daher wollte ich einen Kontrapunkt setzen.
Eine Revolution hat es nicht gegeben. Die Wende ist nicht eingetreten. Kaschew hat einfach den Staat ausgetauscht.
Demokratie? Alles neu nach 1989, 90? Oder doch nur neuer Wein in alten Schläuchen? Für Tenevs Erzähler in Parteipalast ist der Sozialismus auch mehr als 10 Jahre nach seinem Ende sehr lebendig. Nicht zuletzt, weil er sich als junger Mann in die Tochter des früheren Kommunistenchefs Kaschew verliebte. Die junge Frau behauptete zwar, sie habe keinen Vater, Tenevs Ich-Erzähler aber weiß es besser. Es gibt den hohen Kader. Es gibt ihn sogar mehrfach. Als Todkranken auf einer Krebsstation in Hamburg, in der Gegenwart nach der Jahrtausendwende. Als Verantwortlichen für den Super-GAU in Tschernobyl 1986. Als Mumie im Mausoleum. Parteipalast verfolgt die Spuren des kommunistischen Erbes auf lose miteinander verbundenen Erzählebenen. Der Erzähler reist nach der Jahrtausendwende nach Hamburg, um Kaschew eine prall gefüllte Geldtasche ins Krankenhaus zu bringen. Vor 1989 hat er mit der jungen Frau, die die Tochter des Kommunistenchefs ist, aber nicht sein will, den bekanntesten Bau des bulgarischen Sozialismus besucht, aus familiären Gründen.
Wir besuchen Fatih, möglicherweise meinen Schwiegervater, im Herzen des Staates, am Fuße des unmittelbaren Bollwerks der Macht. Ich habe keinen Vater, hatte sie zu mir gesagt. Das Mausoleum ist kalt. Kalt und stets leer, wenn ich mit ihr Fatih besuche. Ein Sondertermin. Dein Fatih ist eine Leiche, würde ich am liebsten zu ihr sagen. Dein Vater ist schon lange tot und stinkt, würde ich am liebsten hinausschreien. Wenn wir ihn verfaulen lassen hätten wie alle anderen, wäre nichts mehr von ihm übrig. Nur ein paar Knochen und ein Schädel, in dem du deine Bleistifte aufbewahren könntest. Riech doch. Merkst du nicht diesen Gestank? Seine Haut fault schon seit Jahren. Man bringt sie zum Glänzen und dämpft sie auf, poliert sie, doch sie fault und wird dünner. Damit sie nicht reißt, bestreut man sie mit Talkum und beide Fäulnisprozesse verbinden sich. Das Talkum zersetzt sich zusammen mit der Haut.
Kaschew ist sowohl eine Mumie wie ein Kranker in Hamburg. Er ist untot. K. Karschew ist das Erbe, die Mitgift des Sozialismus für die neue Zeit, für Kapitalismus und parlamentarische Demokratie, für jeden Bulgaren.
Im Gegensatz zur deutschen Literatur, im Gegensatz zur Vergangenheitsbewältigung in Deutschland, gibt es in Bulgarien nur eine sehr schwammige und unklare Aufarbeitung, wenn man überhaupt davon sprechen kann. Es herrscht eine Unbestimmtheit, man will sich davonschleichen. Auf einmal sind wir alle auf nebulöse Weise uneheliche Kinder einer gesellschaftlichen Struktur. Deswegen wollte ich, dass der Sohn, der kein biologischer Sohn ist, Inzest begeht. Also mit der Tochter von Karschew schläft. Damit er dann als jemand, der an den Verbrechen beteiligt ist, urteilen, auch sich selbst verurteilen muss. Und kein unbefleckter, unschuldiger Naivling bleibt.
Dieses Bekenntnis zum Erbe des Sozialismus, das einem in den Körper eingeschrieben ist, begründet der Autor historisch. Die Herrschaft der Kommunisten habe 1944-45 mit einem traumatischen Schock begonnen.
Nach der Besatzung Bulgariens 1944 durch die Rote Armee gab es eine brutale hybride Revolution, etwas zwischen einem bolschewistischen Putsch und einer Entnazifizierung. Es wurden Volksgerichte installiert, die Tausende exekutieren ließen. Auf jeden einzelnen Kriegsverbrecher, der in den Nürnberger Prozessen zum Tode verurteilt wurde, ganze 12 Todesurteile wurden dort gefällt, kommen in Bulgarien hunderte Todesurteile durch Volksgerichte. In Nürnberg kann man von einem Prozess sprechen. Es gab Verteidiger. In Bulgarien waren es Schauprozesse, Farsen.
Die Volksgerichte wurden von den herrschenden Kommunisten installiert, offiziell, um die mit Hitler kollaborierenden Regierenden zur Verantwortung zu ziehen und Kriegsverbrechen zu ahnden. Doch sie legalisierten auch willkürliche Morde durch Partei und Partisanen und beseitigten mit der politischen und intellektuellen Elite des Landes unliebsame Gegner und Konkurrenten des neuen Regimes.
Weil so viele Unschuldige umgebracht worden sind, glaubten viele, dass damit auch die Schuld an Bulgariens Verbrechen im Krieg getilgt wäre. Die Schuld für das Unrecht im Krieg und für die Kollaboration mit den Nazis ist durch die vielen Morde an Unschuldigen verwässert worden. Die Schuldigen sind hinter den vielen getöteten Unschuldigen verschwunden. Man hat die Eliten, die Akademiker, Intellektuellen, Ingenieure ermordet. Das bedeutete einen ungeheuren Schock für die Gesellschaft, sodass sie nicht in der Lage war, sich moralisch mit dem Geschehen auseinanderzusetzen.
Knapp 50 Jahre lang konnte über diese Gewaltakte nicht gesprochen werden. Nach 1989-90 war das zwar möglich, aber nicht einfach. Denn nicht wenige kommunistische Kader blieben auf ihren Posten, bis heute. Die Universitätsprofessorin, Lyrikerin und Herausgeberin der Literaturzeitschrift Literaturen Westnik, Amelia Litschewa, bestätigt mit einem schmerzlichen Lächeln.
So leid es mir tut, die meisten Historiker, auch Kollegen von mir, die an der Universität unterrichten und Schulbücher schreiben, sind sehr eng verbunden mit der alten Ideologie.
Der Sozialismus lebt 30 Jahre nach der Unabhängigkeit in manchen Schulbüchern fort. Ohnehin wird die Zeitgeschichte in den oberen Klassen nur gestreift. Nicht selten wird nur bis zum Ersten Weltkrieg unterrichtet.
Das liegt auch daran, dass die Schulbücher, die seit der Machtübernahme durch die Kommunisten, nur kurz ansprechen. Die Jugend erfährt nichts. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Ich habe mit meinen Studenten die Bücher von Theodora Dimova und Angel Igov gelesen und sie sagten, sie würden zum ersten Mal von den Schauprozessen hören.
Die Sanftmütigen heißt der von Amelia Litschewa erwähnte Roman von Angel Igov aus dem Jahr 2015. Igov, der an der Universität in Sofia Anglistik lehrt und aus dem Englischen übersetzt, erzählt von den Volksgerichten der Kommunisten. Während Georgi Tenev betont, dass die in den Schauprozessen gefällten massenhaften Todesurteile einen bis heute fortwirkenden Schock bedeuteten, kritisiert der jüngere Igov, wie die Diskussion über den Sozialismus nach der Unabhängigkeit 1990 geführt wurde.
Вероятно, има много обяснения, но едно обяснение, което може би работи поне за моето поколение.
Wahrscheinlich gibt es viele Erklärungen für unzureichende Verarbeitungen der kommunistischen Zeit, aber zu meiner Generation passt eine vor allen anderen. Nach der Wende hat man die Zeit mit viel Pathos angeprangert. Das war einerseits verständlich, weil die Menschen unter den Repressalien und unter dem System gelitten hatten, sie oder ihre Kinder. Aber man machte damals nicht den nächsten Schritt. Man hat sich nicht damit auseinandergesetzt, es nicht verarbeitet. Diese rein politische Auseinandersetzung war für die jüngere Generation nicht interessant.
Die bulgarische Gesellschaft ist bis heute gespalten. Dem russischen Zaren verdankt das Land die Befreiung von der 500-jährigen Herrschaft der Osmanen im Jahr 1878. Immer noch fühlen sich viele Bulgaren Russland verbunden. Ihr Land trägt zwar die EU-Sanktionen gegen Russland wegen des Angriffs auf die Ukraine mit, liefert aber Hilfsgüter und Waffen nur über Drittländer. In Bulgarien ist kaum eine ukrainische Flagge als Zeichen der Solidarität mit den Angegriffenen zu sehen. Und als eine in Sofia gehisst wurde, kletterte ein Parlamentsabgeordneter der Sozialistischen Partei die Fassade hinauf, um sie abzureißen.
Falls sich aber doch einer hinsetzt, in der Absicht, ehrlich über diese Dinge zu schreiben, dann müsste sein Bericht widersprüchlich und bruchstückhaft sein. Er müsste mit vielerlei Stimmen reden, die unterschiedliche Sachen sagen und ganz unterschiedlich klingen.
Angel Igovs Erzähler in Die Sanftmütigen weiß, die Zeit ist widersprüchlich.
Zwei gleiche Stimmen, das gibt es doch nicht. Auch nicht zwei gleiche Augenblicke. Schon gar nicht in jenen Tagen, da es uns des Öfteren so schien, als finge jeden Morgen ein neues Leben an. Und wir müssten erst einmal wieder laufen, essen und sprechen lernen. Um Ehrlichkeit zu wahren, müsste dieser Bericht sich drehen und winden. Mal ein Stück die staubigen Straßen entlang flitzen, mal quer über die Dächer springen, so wie wir es taten. Und manchmal müsste er sich auch gegen sich selber wenden. Und selbst wenn dieser Bericht mit 100 Paar Augen begabt wäre, ein akrobatisches Spinnenmonster, Ausgeburt antiker Albträume, vieles bliebe trotzdem Vermutung. Woher soll man wissen, wie es wirklich gewesen ist?
Angel Igov lässt ein Kollektiv erzählen. Es sind junge Menschen aus dem Sofioter Stadtteil Jutschbuna. Neugierig, aber distanziert. Dieses Kollektiv...
Hände in den Taschen, Mütze in die Stirn gezogen, das herausfordernde Jutschbunarer Grinsen im Gesicht.
Plädiert für die Widersprüchlichkeit, für Multiperspektivität und für Ehrlichkeit. Wobei die nicht absolut verstanden wird, denn der Chor nennt sich...
Schwarzfahrer der Geschichte. Geduckt. Und leicht zu übersehen.
Der Chor ist durch Schaden, den man auch Historie und ihre Verarbeitung nennen könnte, klug geworden. Schwarzfahrer wollen sich nicht erwischen lassen.
Ja, der Chor ist die Stimme von Jutschbunar. Das ist eine Art postmoderne Erzählung. Ich wollte keinen historischen Roman schreiben, aber auch keinen postmodernen Roman. Ich wollte vielmehr eine widersprüchliche Geschichte erzählen. Eine Geschichte, die voller Mythen und Lügen ist und voll von Unausgesprochenen.
Der Chor von Jutschbuna erzählt von Emil Stretzow, einem jungen Dichter, der den 9. September 1944 die Machtübernahme durch die von den Kommunisten kontrollierte Vaterländische Front verschläft und doch noch zum Ankläger bei einem der neu eingerichteten Volksgerichte aufsteigt. Stretzow ist williges Fleisch in den Händen zweier alter Kommunisten, die das Exil in Moskau und das Partisanenleben mit List und Gewalt überlebt haben. Die von ihnen angebotene Uniform zieht Stretzow stolz an. Der Chor hört den neuen Herren zu, wie er den alten zugehört hat, und weiß es besser.
Wir aber waren schlau genug, von allem bloß zu kosten, zu schmecken, uns unseren Teil zu denken und anschließend den Mund zu halten. Für diese Haarspaltereien musste man einen an der Waffel haben, sodass man nicht merkte, wenn sie einem mit dem Prügel den Gummikopf knackten. Ergebensten Dank. Wir hatten mit unseren Köpfen noch etwas vor und hüteten sie. Wussten wir doch, es kommt eine Zeit, da würde man sie brauchen. Und nicht um Gedichte zu schreiben, Emil Stretzow.
Stretzow schreibt vorerst keine Gedichte, sondern Anklagen. Er tut, was ihm nahegelegt wird.
Dann die Verkündigung. Die Urteile wurden verlesen. Wir waren dort und riefen Tod. Mit 150.000 anderen und alle riefen Tod. Und der Tod erschien. Großspurig und triumphal. Streifte einen jeden von uns 150.000 wie ein unverhoffter Sonnenstrahl, ließ die Scheiben des Palastes erzittern, ehe er sich oben aufsetzte und seine durchscheinenden Flügel darüber senkte. Filov, zum Tode. Kirill, zum Tode. Michov, zum Tode. Bagrianov, zum Tode. Genau 100 Todesurteile. Und der Tod begrub die Stadt unter sich wie Schnee.
Nicht die Tausenden von Todesurteilen, die Zehntausenden Lagerhaftstrafen stehen im Mittelpunkt von Angel Igovs, die Sanftmütigen, sondern die Haltung der Menschen, ihre Kollaboration und ihr Abwarten.
Mein Ziel war es, nicht zu erklären, wie schlimm die Kommunisten waren und welches Leid sie über die Bulgaren gebracht haben. Ich wollte tiefer in die individuellen Geschichten dieser Zeit gehen und die Problematik verarbeiten.
Emil Strezow tut, so hieß das damals, seine historische Pflicht. Der Chor aber ist eine ahistorische Größe. Er beschaut sich die Dinge, bleibt distanziert und lässt sich nicht mitreißen.
Für uns Nasen aus Jutschbuna war einer, der tötete, automatisch eine ganz andere Kategorie. Darüber zu urteilen, maßten wir uns nicht an. Es fügte sich einfach nicht in unsere Vorstellung vom Leben, lag jenseits einer Grenze, die wir niemals überschritten hätten, und sei es unseres sprichwörtlichen Instinkts zur Selbsterhaltung wegen. Unsere Revolten und sonstigen Schandtaten waren so geringfügig, wie es sich für kleine Jungs in der großen Stadt gehört, die ein Gefühl dafür haben, was ihnen zusteht und was nicht. Wohl deswegen ließen wir in diesen zähnefletschenden Monaten zwar nichts anbrennen, taten aber auch keinem ein Leid.
Der Chor ist keine moralische Instanz, er hält sich durchaus schadlos. Aber seine Korruption hat Grenzen. Er nimmt nur, was ihm, wie er meint, zusteht. Leben und leben lassen. Alle tun es, glaubt er. Über die Stränge schlagen nur die Kommunisten. Sie morden. Igovs Jutschbunarer Chor verfällt darüber nicht in Schockstarre, wie Georgi Tenev es den Bulgaren von heute nachsagt. Igovs Chor schreckt zurück. Vor dem Morden, aber auch vor der Verurteilung des Mordens. Angel Igov erzählt von einer Ermäßigung der Moral, die sie irreparabel beschädigt. Weshalb Die Sanftmütigen auch ein Roman über das gegenwärtige Bulgarien ist.
Den Stadtteil Jutschbunar gab es wirklich. Heute steht das Wort für einen bestimmten sozialen Typus. Jutschbunar war der erste Stadtteil nach der Befreiung von den Osmanen, in dem sich arme Leute ansiedelten. Heute heißt das Viertel an der Peripherie Sofias anders. Jutschbunar steht abfällig für derbes, ungehobeltes Verhalten.
Etwas jünger als Alek Popov, Georgi Tenev und Angel Igov dürften die bildenden Straßenkünstler sein, die sich nach der Jahrtausendwende des großen Denkmals für die Rote Armee als Befreier Bulgariens im Zentrum von Sofia annahmen. Seine Gegner fordern seit Jahren die Demontage, manche mit dem seltsamen Argument, Bulgarien habe sich ja kurz vor Kriegsende aus der Koalition mit Hitler-Deutschland gelöst. Die Rote Armee hätte das Land also gar nicht befreien müssen. Die Figurenreliefs des Denkmals zeigen, wie jubelnde Bulgaren aller Altersstufen bewaffnete Rotarmisten begrüßen. Eines Nachts wurden die Befreier angesprayt und erblickten das Licht des Tages als US-amerikanische Superhelden, als Superman, Spider-Man und Batman. Erboste Anhänger der Sozialistischen Partei beseitigten die Farben und bewachen das Denkmal seitdem. Sie konnten aber nicht verhindern, dass es Ende Februar 2022 die Farben der von Russland angegriffenen Ukraine trug. Diese sollte ja entnazifiziert werden, so Putin. Der Sozialismus war, wieder einmal, sehr gegenwärtig.
Putz in der ruhigsten Baracke des Sozialismus. Bulgarische Romane über den Kommunismus von Jörg Plath. Übersetzt wurden die erwähnten Romane von Alexander Sitzmann, Elvira Bormann-Nassonova und Andreas Tretner. Die Dolmetscherin der Gespräche war Milkana Dela. Und die Sendung entstand während eines Aufenthaltsstipendiums der Next Page Stiftung in Sofia, unterstützt vom literarischen Netzwerk Traduki. In der Sendung sprachen Florian Lukas, Mirko Böttcher, Lars Schmidtke und Barbara Becker. Ton Andreas Stoffels, Regie Roman Ruthardt, Redaktion Dorothea Westphal. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2023.